Ja, liebe Gemeinde, ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, was vielleicht nicht so ganz einfach ist. Und ich hoffe, ihr macht es mit und ihr seid dabei. Es ist ein Thema, was uns als Christen oft auch begegnet, Erwählung. Wir haben vorher mehrere Lieder gesungen, Texte gelesen, wo dieser Begriff vorkommt. Gott erwählt mich. Und ich? Wähle ich Gott? Oder wer wählt jetzt eigentlich wen? Müssen beide wählen? Ist das gleichwertig? Wie funktioniert das Ganze? Und in der Bibel gibt es viele Stellen dazu und es gibt auch in der Christenheit viele Gedanken dazu. Und an diesem Thema haben sich Kirchenverbände gerissen, sind auseinandergegangen, haben neue Kirchen gegründet, weil sie zu diesem Thema unterschiedlicher Meinung waren. Und ich habe vor Jahren, das ist glaube ich schon 11 oder 12 Jahre her, auch mal eine Predigt dazu gehalten. Und letztes Jahr kam einer von euch auf mich zu und hat gesagt, kannst du dazu nochmal eine Predigt halten? Und dieses Versprechen, was ich dann gegeben habe, das löse ich dann heute ein. Und habe aber die Predigt von damals mir angeschaut, habe die noch ein bisschen überarbeitet, weil man merkt einfach, zu dem Thema kommen auch wieder immer neue Gedanken dazu. Es ist ein sehr vielfältiges Thema. Ich gehe das Thema durch anhand von einigen verschiedenen Punkten. Hier stehen viele Punkte, aber die dauern nicht alle einzeln sehr lange. Von daher wird die Predigt nicht doppelt so lang, dadurch nur, dass hier mehrere Punkte auf der Liste stehen. Wir fangen an mit einem Gemälde, das vielleicht viele von euch kennen. Die meisten haben das so mal gesehen, vielleicht nicht in echt. Es befindet sich in der Sixtinischen Kapelle in Rom, ein Fresko von Michelangelo. Ist an der Decke der Sixtinischen Kapelle, ist gar nicht so groß. Man denkt immer, das ist riesig, aber es ist nur klein. Aber es ist sehr berühmt. Und der Michelangelo hat es wohl auf dem Rücken liegend so an der Decke malen müssen. Und das stellt die Erschaffung des Adams dar. Aber heute habe ich dieses Bild nicht wegen der Erschaffung von Adam ausgewählt, sondern wegen einem kleinen Detail in diesem Bild, was wir hier sehen können. Nämlich die beiden Hände von einerseits Gott, der den Adam erschaffen hat, und die Hand von dem Adam. Und man sieht da einen ganz klaren Unterschied. Der Adam, der liegt da so ganz gemütlich auf der Erde, hebt seine Hand so ein bisschen so in die Luft, hat eigentlich gar kein großes Interesse an Gott. Und Gott reicht sich so weit hinunter, dass er fast aus dem Himmel rausfällt, muss sich fast festhalten. Also tut quasi alles, um den Adam zu erreichen. Und es fehlt nur noch so ein ganz kleines Stückchen. Man könnte sagen, der Adam müsste nur seinen Finger heben, um Gott zu berühren. Und dieses Detail drückt etwas aus, was Michelangelo vielleicht gar nicht so gemeint hat, weiß ich nicht, aber was wir als Christen auch kennen. Gott hat alles für uns getan. Wir haben vorher Lieder gesungen. Ich habe dich erwählt, ich habe meinen Sohn gegeben, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und trotzdem sind die Menschen oft so, dass denen das überhaupt nicht interessiert. Denen geht's auf der Erde gut, Gott, ja. Und man sieht, das Einzige, was der Adam tun müsste, um Gott zu erreichen, um mit ihm in Verbindung zu treten, ist nur den kleinen Finger zu heben. Mit anderen Worten, einfach zu sagen, ja, Gott. Ich antworte mit Ja. Ich akzeptiere deine Einladung. Und das ist jetzt die spannende Frage, um die es geht. Wer wählt jetzt wen? Hat Gott jetzt Adam erwählt, wenn er Ja sagt? Oder wählt Adam dann Gott, wenn er mit Ja antwortet? Und das ist ein Spannungsfeld, ein großes Spannungsfeld. Und wir schauen uns die sogenannte Prädestinationslehre an. Das ist ein schwieriges Wort. In dem Wort Prädestination, da finden wir zwei Worte zurück, die wir auch, denke ich, so kennen. Das Wort Prä ist sowas wie vorher. Und Destination steckt auch da drin, Bestimmung. Also das Wort bedeutet Vorherbestimmung. Es ist die Lehre der sogenannten Vorherbestimmung, die in der Christenheit, insbesondere nach der Reformation, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und diese Lehre besagt Folgendes. Ein Mensch kann sich nicht für Gott entscheiden. Die Geretteten sind die von Gott Auserwählten. Und warum Gott jetzt den einen auswählt und den anderen nicht, das bleibt für uns Menschen verborgen. Also es wäre so, als würde ich jetzt hier sagen, Ja, ich bin Gott und ich sage, den nehme ich. Den, ne. Den, dann nehme ich. Den, ne. Also so stellt man sich diesen Auserwählungsprozess vor, dass Gott ganz souverän sagt, ja zu dem einen und nein zu dem anderen. Das ist, was diese Lehre besagt. Es gibt auch die sogenannte doppelte Prädestination, aber das geht ja eigentlich daraus hervor, nämlich dass Gott nicht nur die erwählt, die er dann erlöst, sondern genauso gut die erwählt, die er nicht erlöst. Also dass er ganz explizit auch sagt, dich will ich nicht. Und zum anderen sagt, dich will ich. Diese Prädestinationslehre wurde insbesondere gelehrt von dem Johann Calvin. Deshalb ist der Calvinismus, sind auch die Christen, die genau das glauben, dass Gott so wählt. Ja, ganz explizit, den einen ja, den anderen nein. Johannes Calvin hat das in seiner Institutio, das ist ein sehr dickes Buch, festgehalten. Allerdings gar nicht so ausführlich, wie es viele Christen vielleicht denken, dass er da wirklich ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Es kommt im dritten Buch, in einem Kapitel, kommt das vor. Aber es hat eine sehr große Rolle dann später in der Entwicklung der Kirchengeschichte gespielt. Und es gab auch sogar dazu ein Konzil in Dordrecht. Dordrecht ist in den Niederlanden. Ich bin selber in Sliedrecht geboren. Das liegt gerade 10 Kilometer von Dordrecht entfernt. Und ich bin auch in einer Kirche groß geworden, wo diese Lehre sehr stark dominiert hat, würde ich mal sagen. Und das hat mich als Kind auch sehr viel Fragen bedeutet. Ja, was kann ich selbst tun? Ich kann eigentlich nichts tun. Gott tut alles und bin ich dann erwählt oder nicht? Ja, das hängt ja nicht von mir ab, ja, und so weiter. Also das ist eine Not, die dadurch entsteht. Und dieser Calvinismus besteht aus 5 Punkten. Die stehen hier auch unten. Das eine ist, der Mensch ist so völlig unfähig, verderbt, sündig, dass er zu gar nichts fähig ist und deshalb auch nicht dazu fähig ist, zu Gott Ja zu sagen. Gott wählt dann bedingungslos, also es gibt nichts in mir, was irgendwie Gott dazu bringt, zu sagen, den nehme ich oder den nehme ich nicht. Also das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, das ist Gottes souveräne Gnade, sagt man. Und es gibt dann folglich auch eine begrenzte Versöhnung. Wir sagen ja immer, Gott ist für alle Menschen gestorben und jeder, der Ja zu ihm sagt, ja, das wird so schnell so gesagt. Aber diese Lehre sagt, nein, Gott ist nur für die gestorben, die er auserwählt hat. Dafür hat Jesus gelitten. Für die anderen hat ja gar keinen Sinn, weil die sind eh nicht auserwählt. Und dann gibt es aber zu dieser Lehre auch die sogenannte unwiderstehliche Gnade. Das heißt, wenn Gott jemand ausgewählt hat, wenn Gott gesagt hat, ich nehme jetzt die Carmen, ja, dann kann die Carmen auch gar nichts anderes mehr als glauben. Sie kann gar nicht mehr Nein sagen, sie muss Ja sagen. Also das ist diese Unwiderstehlichkeit der Gnade Gottes. Und dann gibt es zum Schluss noch die Beharrlichkeit der Heiligen. Das hat damit zu tun, dass man sagt, weil Gott auserwählt und ich auch gar nicht mehr Nein sagen kann, kann ich meinen Glauben auch nicht mehr verlieren. Ja, wenn ich da mal gläubig bin und ich weiß, ich bin auserwählt, dann ist das auch unmöglich, daraus wieder rauszufahren. Das ist übrigens etwas, was auch viele anderen Christen sagen, auch die nicht vielleicht so direkt diese Lehre befürworten. Ja, und jetzt sagt man, wo kommt das denn her, diese Lehre? Das ist ja doch eine sehr strenge Lehre und stimmt das überhaupt mit der Bibel überein? Es gibt Bibelstellen, auf die sich diese Lehre gründet. Ich habe hier mal ein paar Bibelstellen aufgeführt und wenn man diese Bibelstellen wirklich nur so nimmt und ich sag mal, Rest von der Bibel ausklammert, in Anführungsstrichen, dann muss man eigentlich fast zu dem Schluss kommen, dass diese Lehre so richtig ist. Beispiel hier Epheser 1, Vers 4 und 5. Wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dieses vor Grundlegung der Welt wird bei dieser Lehre so interpretiert, dass man gesagt hat, schon bevor Gott überhaupt etwas angefangen hat zu erschaffen, wusste er schon ganz genau, welche Menschen auf der Erde wohnen würden und er wusste auch schon damals genau, die werde ich erwählen und die werde ich nicht erwählen. Das liest man aus diesem Vers. Ja. Auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, dieses nach dem Wohlgefallen seines Willens, wird dann so gesagt, das bedeutet, dass Gott tatsächlich willkürlich, also nicht willkürlich natürlich, aber er hat vorher gewählt, noch bevor wir geboren wurden. Ein weiterer Vers ist aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denen, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Und die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Auch hier ganz klar, Gott tut alles. Und wir Menschen, wir stehen daneben und sehen zu, könnte man sagen. Wir haben keinen Einfluss darauf. So wird das von dieser kalvinistischen Lehre interpretiert. Dann der dritte Vers ist auch aus dem Römer, ein Kapitel weiter, Kapitel 9. Da spricht Paulus an, ja, wenn ich jetzt sage, ja, dann kann ich ja nichts dafür, ja, wenn ich jetzt nicht erwählt bin, dann bin ich nicht erwählt, und wenn ich erwählt bin, dann bin ich erwählt. Dann könnte man natürlich zu Gott sagen, ja, warum verlangst du da noch was von mir? Ja, wenn du eh alles bestimmst, in Anführungsstrichen. Und Paulus sagt dann, wen er will, dessen erbarmt er sich, wen er will, verhärtet er. Du wirst zu mir sagen, warum tadelt er noch? Wer hat seinen Willen widerstanden? Ja, freilich, o Mensch, wer du bist, der du das Wort nimmst gegen Gott, wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Auch hier liest man raus, dass Gott letztendlich selbst bestimmt, wer ein Heiliger wird, sozusagen, also jemand, der an Gott glaubt und letztendlich in den Himmel kommt, und wer nicht. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin mit dieser Lehre groß geworden. Wir haben auch als Jugendliche sehr viel darüber diskutiert. Und es hat natürlich Folgen für meinen Glauben oder für die Art und Weise, wie ich mein Christentum lebe, wenn das so sehr betont wird, diese Erwählung Gottes. Und die Frage ist auch, ist sie richtig? Da komme ich gleich drauf. Das Erste ist, dass ein Mensch sich offensichtlich nicht frei entscheiden kann. Also anstelle zu sagen, Gott hat sich für dich entschieden, jetzt musst du dich für Gott entscheiden, wird gesagt, wenn Gott dich für dich entschieden hat, dann ist es klar, dann wirst du dich für ihn entscheiden, weil du kannst ja gar nicht anders mehr. Der Mensch entscheidet sich also nie für Gott, und sogar dann, wenn er zu Gott Ja sagt, ist dies allein Gottes Werk. Der Mensch kann dann auch nicht mehr Nein sagen. Also wenn wir bei dem Bild bleiben von dem Adam und Gott, von Michelangelo, dann ist es so, dass der Adam, auch wenn er nur noch so ein kleines Stückchen davon entfernt ist, zu Gott zu kommen, er schafft es nicht, diesen Finger zu heben. Das schafft er nicht. Aber wenn Gott sagt, du musst es tun, also wenn Gott ihn erwählt sozusagen, dann kann er auch nichts anderes. Dann muss er den Finger heben. Dann kann er nicht mehr sagen, ich mache das nicht. So ist diese Interpretation. Und das führt dann letztendlich zu Dingen wie zum Beispiel Passivität, Fatalismus, Apathie. Denn wenn ich wirklich gar nichts tun kann, dann ist auch all mein Bemühen vergeblich. Wenn ich mich dann darum bemühe, Gott zu verstehen oder in der Bibel zu lesen und an Gott zu glauben, dann ist das alles vergeblich, wenn Gott mich nicht erwählt hat. Und dann brauche ich mich also auch nicht anstrengen, sondern ich warte dann darauf, dass Gott anfängt, in mir zu wirken. Und ich weiß von sehr vielen Menschen, auch in solchen Kirchen, die genau das tun. Also ich nehme jetzt als Beispiel mein Großvater und meine Großmutter, die sind dann beide in diese Kirche auch gegangen. Mein Opa war ein gläubiger Mensch. Und da war irgendwie, ja, für ihn war klar, er ist erwählt, Gott hat ihn erwählt. Meine Oma saß immer daneben und die hat immer gesagt, ich weiß es nicht, also ich glaube nicht, dass Gott mich erwählt hat, ich spüre gar nichts, ja. Und die hat, man könnte fast sagen, ihr ganzes Leben darauf gewartet, dass Gott endlich anfängt, in ihr zu wirken. Die saß da Sonntag für Sonntag, und ich glaube immer zwei Prediger am Sonntag, ja, immer, hat fast keinen Sonntag ausfallen lassen, da muss sie schon krank gewesen sein, saß in diesem Gottesdienst und hat immer gesagt, ich glaube nicht, dass ich erwählt bin, weil ich spüre gar nichts. Gott wirkt nicht in mir. Das ist dann die Folge von einer solchen Lehre. Und am Ende führt es natürlich dazu, dass wenn ich verloren gehe, wenn ich eben nicht erwählt bin, dann ist letztendlich Gott schuld. Weil er hätte mich ja erwählen können, hat es aber nicht getan. Das ist letztendlich die Folge. Es gibt aber auch eine positive Folge, die darf man auch nicht vergessen. Dieses sichere Wissen, dass wenn ich zum Glauben gekommen bin, wenn ich wirklich glaube, dass Jesus mein Retter ist, dann ist das dieser Glauben auch nicht mehr veränderbar. Und es waren gerade die Hugenotten in dieser Zeit, so 16. 17. Jahrhundert, die aus Frankreich geflüchtet sind. Viele sind auch erstmal nach Holland geflüchtet, dann weiter in andere Länder, Südafrika zum Beispiel, die das gerade als Trost empfunden haben. Sagen, wir sind die Auserwählten. Die ganze Verfolgung kann uns nichts anhaben. Letztendlich werden wir bei Gott sein und wir sind gerettet. Ja. Wenn diese Lehre stimmt, dann muss man sich fragen, warum sucht Gott dann Menschen auf? Und es gibt sehr viele Texte aus der Bibel, die ein ganz anderes Bild zeigen, als dieses einseitige, ich habe dich erwählt und jetzt kannst du gar nichts mehr anderes als Ja zu sagen. Ezekiel 18, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod der Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinem Wegen umkehrt und lebt? Hier ist ein Gott, der werbt um die Menschen. Der sagt, ich tue doch alles für dich. Es gibt nichts, was ich nicht tun würde, um dich zu retten. Sag doch bitte Ja zu mir. Kehr um von deinem Wegen und lebe. Ein ähnlicher Vers finden wir auch in Jesaja 45. Wendet euch zu mir, lasst euch erretten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Hier stellt Gott seine Größe dar, wer er ist, und sagt, bei mir ist Rettung zu finden. Lasst euch retten. Auch der vielleicht berühmteste Vers in der Bibel sagt das aus. In einem Gespräch, was Jesus mit Nikodemus hat, in Johannes 3, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist, in diesem Vers ist eine wichtige Sache zu sehen. Was Jesus sagt ist, wenn du an mich glaubst, dann schenke ich dir das ewige Leben. In dieser Prädestinationslehre wird das umgedreht. Gott erweckt mich zum Leben, weil ich bin ja tot, ich kann ja nichts. Er fängt an, in mir zu wirken, erweckt mich zum Leben und das ermöglicht mich zu glauben. Also da wird quasi die, man könnte sagen, die Wiedergeburt kommt zuerst und dann folgt der Glauben. Und das ist die eigentlich spannende Frage. Oder ist es mein Glauben, der letztendlich dazu führt, dass Jesus sagt, dann schenke ich dir das Leben, weil du glaubst. Jesus sagt auch an viele andere Stellen, dein Glaube hat dich gerettet, weil du geglaubt hast. Einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden und wundert sich. Ein anderer Vers, der auch gerade für den Calvinismus ein sehr schwerer Vers ist, warum? Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Da hat diese Prädestinationslehre auf einmal ein Problem. Weil hier steht, dass es Gottes Willen ist, dass alle errettet werden. Wenn ich nun glaube, dass niemand das widerstehen kann, müsste ich aus diesem Vers die Schlussfolgerung ziehen, dann wird auch kein einziger Mensch verloren gehen. Und interessanterweise sagen die das aber nicht. Warum nicht? Weil es auch viele Stellen im Alten und Neuen Testament gibt, wo ganz klar hervorgeht, dass eben nicht alle errettet werden. Und deshalb muss man einen solchen Vers dann plötzlich uminterpretieren. Sagen, hier meint der Schreiber des Briefes nicht wirklich alle Menschen, sondern alle Menschen, die Gott erwählt hat. Ja? Also da sieht man, da kommt man ins Schleudern, da muss man auf einmal einen Text uminterpretieren, um diese Lehre aufrecht zu erhalten. Für mich sagt dieser Vers aus, dass Gott wirklich möchte, dass alle gerettet werden. dass es kein einziger Mensch auf dieser Erde gibt, wo Gott nicht sagt, ich möchte dich erretten. Aber ich warte auf deine Antwort. Und das findet man auch in 3, Vers 9, so um eins zu weit gegangen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Es gibt noch eine weitere Sache, also nicht nur, dass Gott alle Menschen aufsucht und alle anfleht, sich zu ihm zu bekehren und sich zu ihm zu wenden, sondern dass Gott auch sogar ganz explizit immer wieder zur Entscheidung auffordert, dass wir Menschen uns für ihn entscheiden. Und das fängt schon im Alten Testament an. Ich habe jetzt ein paar Verse aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Also das ist jetzt nicht etwas, was erst im Neuen Testament gekommen ist, diese Aufforderung zur Entscheidung. Der erste Vers aus 5. Mose 30 ist am Ende vom Leben von Mose, wo er das ganze Volk nochmal zusammenruft und sie nochmal alles erzählt, was Gott von ihnen verlangt. Und dann sagt, bleib doch bei Gott, folge ihm nach. Und dann sagt er, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst. Das Volk wird zur Entscheidung aufgefordert. Ein ähnlicher Vers finden wir in 2. Chronik 15. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Also hier wird ganz klar, dass Gott mit uns ist, an die Bedingung geknüpft, dass wir mit Gott sind, dass wir seine Führung, könnte man sagen, akzeptieren, dass wir uns unter seinen Geboten stellen, dass wir tun, was er möchte. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Auch das ruft ganz klar das Bild auf, dass Gott da ist und auf uns wartet. Und nur wartet, bis wir ihn suchen und dann auch zuspricht, dass er sich von uns finden lässt. Sucht er mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. Auch hier erneut die Aufforderung, für jeden persönlich wirklich Gott zu suchen und sich dann auch für ihn zu entscheiden. Genau fast wortgleich findet man in der Bergpredigt von Jesus selbst. Bittet, es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Auch in Johannes 1 finden wir das zurück, dass die Kinder Gottes sind, das sind dann sozusagen die Erwählten, das sind die ihn aufnahmen. Also die Jesus nicht abgelehnt haben, sondern ihn aufgenommen haben, die sich an ihn geklammert haben und gesagt, du bist meine Rettung. Die letztendlich haben das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Auch Paulus selbst fordert auf 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Also was Paulus eigentlich sagt, ist, Jesus ist nicht mehr da, der kann euch jetzt nicht mehr direkt fragen, aber er schickt uns als Apostel, als Lehrer, als Prediger, als Evangelisten und wir tun genau das im Namen Jesu. Lasst euch mit Gott versöhnen, diesen Aufruf. Eine letzte Bibelstelle aus Offenbarung 22, aber es gibt natürlich viel mehrere. Wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Auch hier eine Einladung Gottes an allen, die letztendlich Gott suchen, werden ihn auch finden. Ja, ich hatte vorher schon gesagt, dass es dazu Debatten gegeben hat, sogar Kirchenspaltungen zu diesem Thema. Und eines der berühmtesten oder bekanntesten ist die zwischen Johannes Calvin auf der einen Seite, der Calvinismus, und Jacobus Arminius, der ist einfach Hermann, aber zu damaliger Zeit hat man alle Namen verlatinisiert. Also das war dann Arminius. Und der steht für den sogenannten Arminianismus. Und oft werden die zwei Lehren sozusagen sich als fast gegenübergestellt. Und wir haben das auch als Jugendliche dann lernen müssen. Ja, der Arminius, das ist einer, der denkt, dass der Mensch zu allem fähig ist. Und das stimmt überhaupt nicht. Der Mensch ist zu gar nichts fähig. Also den hat man quasi wie vom Tisch gewischt mit seiner Lehre. Ja. Und es gab die Debatten im Anfang des 17. Jahrhunderts dazu. Und da gab es dann auch dieses Konzil in Dordrecht, wo man dann diese Lehre dann nochmal festgelegt hat. Und das Interessante ist, wenn man jetzt mal schaut, an welcher Stelle waren sich Calvin und Arminius jetzt eigentlich einig und an welcher Stelle waren sie sich nicht einig, dann werden wir jetzt überrascht sein, dass sie sich an den meisten Stellen einig waren. Also zum Beispiel, sie waren sich einig, dass Menschen von Natur aus nicht fähig sind, etwas für ihre Erlösung zu tun. Also es gibt nichts Gutes in uns, weswegen Gott sagt, ja, dann bist du erwählt. Da waren sie sich beide einig. Es hat sich vielleicht so angehört, als wären sie da schon an unterschiedliche Gedanken. Nein, das fanden die beide. Wir Menschen können uns selbst nicht erlösen. Die Selbsterlösung des Menschen gibt es nicht. Und das ist, denke ich, sehr biblisch. In der Bibel ist das oft ganz klar gesagt, dass wir Menschen von uns aus nicht fähig sind, uns selbst zu erlösen, dass wir Jesus brauchen. Und das ist dann auch der zweite Punkt, wo sie sich völlig einig waren, dass die Erlösung nur durch Gottes Gnade, sola gratia, wie es auch der Luther gesagt hat, möglich ist. Nicht etwas in mir, sondern Gott bietet mir seine Rettung an. Und das Einzige, was er von uns verlangt, ist der Glauben. Auch hat ein bisschen mit dem ersten Punkt zu tun, dass menschliche Werke weder die Erlösung bewirken können, noch dazu beitragen. Das ist auch so eine Stelle, wo wir oft auch ein bisschen, denke ich, jede Christ ins Schwimmen kommt. Welchen Beitrag muss ich jetzt leisten? Keinen. Um errettet zu werden, musst du keinen Beitrag leisten. Du darfst Gott von Herzen dienen und er freut sich darüber und er möchte auch, dass wir ihm dienen und dass wir für ihn jetzt was tun. Aber das, was wir dann tun, das trägt nicht zu unserer Erlösung bei, weil die ist ja vorher schon geschehen, sondern das ist das, was wir als Dankbarkeit Gott zurückgeben für das, was er für uns getan hat. An welchen Stellen also war dann der Unterschied zwischen den beiden? Calvin sagt, wer erwählt ist, der glaubt. Also die Erwählung Gottes ist zuerst und dann glaubt der Mensch. Das ist genau diese Vorherbestimmung. Man könnte auch sagen, er sagt, die Wiedergeburt ist zuerst. Aus irgendeinem völlig unerklärlichen Grund fängt Gott in mir zu arbeiten und es findet eine Wiedergeburt statt. Und dann plötzlich bin ich in der Lage zu glauben. Und da muss ich auch glauben. Ich kann gar nicht mehr anders mehr. Ich muss dann glauben. Das ist die Vorherbestimmung von Calvin. Der Arminius sagt, wer glaubt, ist erwählt. Also die Erwählung Gottes ist, dass er alle Menschen, die an ihn glauben, erwählt. Und wenn man sich so die Bibeltexten, die wir vorher gesehen haben, anschaut, dann kommt wenigstens für mich klar heraus, dass das Zweite der Fall ist. Man könnte sagen, Gott hat alles getan und das Einzige, was wir noch tun müssen, ist nur zu glauben. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Und deshalb steht hier drüber auch, wählen ist kein Gewerk. Weil darüber ging ja die ganze Debatte. Die haben gesagt, ja, aber wenn ich Mensch Ja sage zu Jesus, dann habe ich was getan und ich kann ja nichts tun. Ja? Weil man das interpretiert als ein Werken des Menschen, eine eigene Leistung, könnte man sagen. Und die Frage ist, wenn ich einfach sage, ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du das für mich getan hast, dann ist das nicht eine Leistung von mir, sondern das damit bestätigt ist, dass ich eben keine eigene Leistung bringen kann und dass ich das erkannt habe. Und das heißt, dass der Mensch einen freien Wille hatte. Er hat den freien Willen, Ja zu sagen. Und das wurde ja von den Calvinisten oder wird von vielen immer noch abgestritten. Ich muss an der Stelle doch eine kleine Anekdote erzählen, was wir mal erlebt haben im Katechetenunterricht, also in dem, sag mal, biblischen Unterricht, der ging damals in den Niederlanden mehrere Jahre, 5, 6 Jahre oder sowas. Und wir haben dann immer mit dem Pastor genau über solche Dinge gesprochen, weil das uns als Jugendliche so gejuckt hat, könnte man sagen. Wir hatten das nicht verstanden. Und ich kann mich erinnern, dass dieser Pastor, der auch ein strenger Calvinist war, an einer Stelle folgendes gesagt hat: Ja, der Mensch ist wie ein Ertrinkender im Wasser. Und Jesus reicht ihm die Hand. Und das Einzige, was der Mensch tun muss, ist diese Hand zu ergreifen. Und dann saßen wir da als Jugendliche und haben uns gegenseitig angeguckt und gesagt: Moment mal, damit hat er doch genau gesagt, das, was wir die ganze Zeit eigentlich gehofft haben, dass er sagt, nämlich, dass der Mensch was tun muss und was tun kann, nämlich Gottes rettende Hand ergreifen. Und dieses Bild ist mir auch beigeblieben, und wo ich dann gedacht habe, auch Menschen, die diese Lehre so streng lehren, die kämpfen auch selbst damit, ja, und wissen auch, dass der Mensch etwas tun muss, nämlich Ja zu Gott zu sagen. Jetzt ist es so, wir haben ja in der Bibel, haben wir eben beide Bibelstellen, könnte man sagen, oder beide Arten von Bibelstellen. Die eine, die sagen, Gott erwählt uns, und die andere, die Aufforderung, dass wir Gott erwählen. Und die Bibel ist in der Hinsicht auch kein einfaches Buch. Und ich denke, es ist vielleicht auch Absicht Gottes, dass wir in einem so Spannungsfeld in dieser Hinsicht leben. Ja? Dieser Widerspruch wird in der Bibel oft gar nicht aufgelöst. Die wird einfach so stehen gelassen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Pharao mit den Plagen in Ägypten. Jedes Mal sagt er, ja, ich lasse das Volk ziehen. Und er sagt, nee, mach's doch nicht. Ja? Und das heißt dann, der Pharao verstockte sein Herz. Diese Formulierung, der Pharao verstockte sein Herz, kommt an 3 Stellen im 2. Mose vor. An 4 anderen Stellen heißt es, der Herr verstockte das Herz des Pharao. Und sagt, ja, wer verstockt jetzt sein Herz? Sagt der Pharao jetzt, nein, ich lasse das Volk nicht ziehen? Oder sagt Gott zu Pharao, du musst Nein sagen, weil ich möchte meine Macht erweisen? Ja? Schwierig. So steht es in der Bibel und wir müssen das so stehen lassen. Eine zweite Stelle, die auch irgendwie so beide Komponenten gleichzeitig in sich hat, aus Philipper 2, bewirkt euer Heil mit Furchten und Zittern. Da werden wir Menschen also aufgefordert, unser Heil zu bewirken. Das heißt, die Bibel zu lesen, zu beten, über Gott nachzudenken, ihn zu suchen. Und dann heißt es, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken. Also da sieht man, irgendwie arbeiten da beide zusammen. Beiden haben eine Rolle, wenn es über den Glauben kommt. Gott, der uns dazu befähigt, und einerseits wir, die das erwirken müssen, bewirkt euer Heil. Es ist letztendlich so, dass der Heilsplan Gottes für uns im tiefsten Sinne unergründbar ist. Und der Vorwurf, den man, wenn man so möchte, dem Calvinismus machen könnte, ist, dass sie eigentlich versuchen, den Heilsplan zu verstehen. Also sie meinen, erkannt zu haben, wie Gott wirkt. Und daraus wird eine Lehre gemacht, die aber dann sehr hart ist und viele Fragen aufwirft. Jesus selbst sagt auch in dem Gespräch mit Nikodemus Folgendes dazu: Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wo Jesus eigentlich auch dem Nikodemus sagt, dieser Prozess, wie das Ganze funktioniert, da weißt du nicht, wie das funktioniert. Was aber für uns Menschen wichtig ist, ist, dass wir nicht in Apathie verfallen und sagen, ja gut, da muss ich halt warten, bis Gott was tut, sondern dass wir Gottes Aufforderung folgen. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Auch hier sehen wir wieder die Reihenfolge. Wir, die aufgefordert werden zu glauben, und wenn wir das tun, dann von Gott ewiges Leben geschenkt bekommen. Es gibt ein Buch von John Lennox, das hat genau diesen Titel vorherbestimmt. Und das ist ein sehr gutes Buch dazu, wo er diese ganze Sache von der Bibel her sehr ausführlich darstellt, aber dann auch die ganze kirchenhistorische Gegebenheiten dazu, zu welchem Streit das alles geführt hat. Und er betont insbesondere auch in dem Buch diesen Punkt, dass Gott Leben schenkt an allen, die an ihn glauben. Und ein Bild, was auch oft helfen kann, das Ganze zu verstehen, dass wir hier einerseits diese Aufforderung haben, geh hinein durch die enge Pforte, sagt Jesus, auch in der Bergpredigt. Geh hinein durch die enge Pforte. Das ist die Einladung Gottes oder die Aufforderung Gottes. Bitte hör auf meine Stimme, folge mir nach, komm und geh durch diese Pforte. Und wenn ich dann da durchgehe und auf der anderen Seite noch zurückblicke, dann steht über diese Pforte, ich habe dich erwählt. Dass Gottes Erwählung eben genau das ist, dass wenn wir glauben und sagen, ja Herr, ich komme zu dir, dass Gott dann sagt, komm mein Kind, ich habe dich erwählt. Amen.